Hallo und herzlich willkommen bei CFO Insight. Ich bin Rita Niedermeier, Partnerin bei EY und Geschäftsführerin des Controller Instituts. Heute bei mir Florian Heindl, CFO von FACC. Wir unterhalten uns darüber, wie das stark wachsende Luftfahrtunternehmen in einem geopolitisch sensiblen Umfeld gesteuert wird, wie Profitabilität und Cashflow gestärkt werden und welche Rolle der CFO dabei spielt, damit Wachstum und Ergebnis zusammenpassen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Florian Heindl. Herzlich willkommen bei unserem CFO Insight Podcast. Danke, dass du da bist. Wir haben ja schon lange geplant, dich einzuladen. Toll, dass das heute wir dann auch hingebracht haben, dass wir da gemeinsam bei uns im Studio uns treffen. Und jetzt, wo kommst du denn gerade her?
Ja, liebe Rita, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Wir haben lange drüber geredet. Jetzt hat es geklappt. Ich komme gerade aus dem näheren Umfeld in Wien. Ich war bei einer Bank und dort haben wir über unsere neue Konsortialfinanzierung gesprochen. Und ja, die 10 Minuten habe ich jetzt investiert und bin zu euch gekommen.
Sehr, sehr schön und ich hoffe, es waren gute Gespräche. Wo du dich als CFO dann auch komfortabel dabei gefühlt hast.
Ja. Natürlich.
Ja. Die FACC ist ja ein sehr bekanntes Unternehmen, auch sehr erfolgreich. Ihr seid mit eurem Headquarter im Innviertel, seid in der zivilen Luftfahrt tätig, seid ein Hightech-Unternehmen und erfolgreich dahingehend, dass ihr auch sehr stark wachst. Ihr seid entwickelt, produziert, wartet Leichtbaulösungen für ganz unterschiedliche Dinge in der Luftfahrt und seid auch immer wieder in der Presse, jetzt auch gerade, auf das kommen wir dann zurück. Jetzt bist du seit, glaube ich, fast 2 Jahren CFO, oder?
Genau, ich bin seit 1. Mai 2024 CFO der FACC AG.
Das heißt, hast du bald deinen zweiten CFO-Geburtstag?
Genau.
Und jetzt kannst du schon ein bisschen zurückblicken und du erinnerst dich ja sicherlich auch, wie du angesprochen wurdest, wie du mit dem Aufsichtsrat gesprochen hast und deinen Stakeholdern. Wie ist da dein Auftrag, deine Mission als CFO so im Besonderen?
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie natürlich damals angesprochen wurde und mein Auftrag hat sich nicht verändert. Seit damals ist eigentlich ganz klar gewesen vom Aufsichtsrat und er gilt auch heute noch unverändert und der Auftrag ist, die FACC muss profitabler werden, die FACC muss ein stabil Cashflow generierendes Unternehmen werden und das alles vor dem Hintergrund, dass wir uns vorbereiten müssen auf neue Flugzeuggenerationen, die am Ende der Dekade kommen, vielleicht werden wir später vielleicht auch noch kurz drüber sprechen und das bedingt, dass wir viel investieren müssen und dazu müssen wir ein gesundes Finanzprofil haben und das ist mein spezieller Auftrag.
Und du warst ja auch vorher einige Zeit lang auch in einer Beratung, wo es sehr stark auch um Reshaping und Restrukturierung ging. Also ich denke, da hast du ja dann auch schon dich sehr gut aufwärmen können, was man dafür braucht, wenn man dann...
Ich war 2 Jahre bei der Management Factory in Wien engagiert und da geht es ganz stark um Sanierung. Das ist jetzt bei der FACC natürlich nicht der Fall. Aber es ist natürlich wichtig, wenn man Unternehmen im Wesentlichen umbauen möchte, fit machen möchte für die Zukunft. Da gibt es halt ein paar Parameter, die wichtig sind, die man im Kopf behalten muss. Und insofern war das schon eine gute Vorbereitung für das, was wir aktuell bei der FACC machen.
Das denke ich mir auch. Und jetzt, ich meine, seid ihr ja in einem, haben wir schon gesagt, ja, wächst sehr stark. Wachstum war, denke ich, ja auch das große, tolle Story in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir aber aktuell eine Luftfahrtindustrie vor uns, die zwar sehr stark wächst, aber gleichzeitig dann immer wieder auch vor diversen externen Ereignissen steht. Wir erleben ja aktuell, braucht man ja gar nicht großartig drüber nachdenken, braucht man nur tagtäglich die Zeitung lesen, sehen, was geopolitisch gerade läuft mit dem Irankrieg und mit einer sich zuspitzenden Kerosinkrise. Das heißt, das wird ja auch irgendwie die Luftfahrtindustrie irgendwann einmal treffen, wenn das nicht gelöst wird. Und wie weit seid ihr davon entfernt? Also ihr seid ja nah vorgelagert, beziehungsweise...
Ja, ist natürlich ein spannendes Thema. Das beschäftigt uns auch. Du hast vorher gesagt, wir wachsen sehr stark. Das stimmt. Im letzten Jahr über 11% Umsatzwachstum, die Jahre davor jeweils über 20%. Wir haben aktuell fürs Jahr 2026 eine Guidance draußen am Kapitalmarkt. Umsatzwachstum wieder zwischen 5-15%. Die Guidance haben wir noch rausgegeben vor der Iran-Krise, aber wir haben die Guidance auch bis heute nicht verändert. Und das ist auch schon teilweise eine Antwort auf deine Frage, wie stark spüren wir, was aktuell im Iran passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da auch täglich mit unseren Kunden, und unsere Kunden sind Airbus, Boeing und die großen Flugzeug- und Triebwerkshersteller, im Gespräch. Und die spiegeln uns das wieder, was wir auch in unserem täglichen Tun derzeit sehen, derzeit keine Auswirkungen. Mhm. Die Auswirkungen würden dann natürlich gegeben sein, wenn sich das Reiseverhalten der Menschen ändert, sprich durch einen anhaltend hohen Rohölpreis. Das heißt, wenn er dauerhaft über $100 bleibt, mehrere Monate lang, das ist jetzt derzeit nicht der Fall, das war auch die letzten Wochen nicht der Fall. Wenn das passiert oder wenn zum Beispiel ein großer Flughafen im arabischen Raum komplett ausfällt durch Angriffe etc., dann würde das natürlich nachhaltig das Reiseverhalten der Menschen verändern und dann natürlich auch die Bedarfe der Airlines. Und wenn die Airlines weniger Flugzeuge abrufen, dann heißt das auch natürlich irgendwann, dass auch unsere Kunden, die OEMs, Airbus und andere, ihre Bedarfe zurückschrauben und die Produktion senken, und dann schlagt es auch auf uns durch. Aber nochmal, die Guidance, die wir draußen haben, 5-15%, ist unverändert. Umsatzwachstum, wir sehen das auch weiterhin. Wenn es dazu zu Nachfragerückgängen kommt, fühlen wir uns trotzdem sehr komfortabel, dass wir die Guidance trotzdem weiterhin aufrechthalten können.
Das heißt, der aktuell da ist auch nicht einen Krisenmodus deswegen
ausgeoffen.
Genau. Gleichzeitig ist es natürlich beunruhigend zu lesen, dass es irgendwo vielleicht noch 6 Wochen gibt, wo Kerosin reicht, und da wird natürlich ein ordentlicher Druck aufgebaut, der die Märkte dann schon so in eine gewisse Schwingung versetzt. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, da auch irgendwie zu wissen, wo man steht und was man machen kann oder was es zu tun gibt, um da...
Am Ende des Tages, glaube ich, können wir persönlich oder als Unternehmen können wir die Geopolitik nicht beeinflussen, aber natürlich können wir uns strategisch vorbereiten, und das machen wir auch. Wir verfolgen die Nachrichten ganz genau. Wir versuchen auch mit unseren Kunden, auch mit den Lieferanten permanent in Kontakt zu sein, uns vorzubereiten. Wir haben intern eine Szenarioanalyse zum Beispiel gemacht, gerechnet für den Fall, dass Szenarien eintreten, haben wir schon überlegt, was müssen wir machen als Unternehmen, um zum Beispiel die Belegschaft anzupassen, um den Materialfluss zu reduzieren. Mhm. Und das sind halt die Dinge, die wir versuchen vorzubereiten. Aber trotzdem ist unser Base Case nach wie vor, dass die Krise im Iran relativ bald endet, in den nächsten 4-6 Wochen, noch vor der Sommerpause. Also, wenn das eintritt, glaube ich, dann wird es keinen nachhaltigen Impact auf das Geschäft der FACC haben.
Und was wäre dann jetzt, ich meine, ihr seid ja sehr erfolgreich, ihr habt eine sehr gute Ausgangslage, wie ich schon eingangs gesagt habe. Ihr habt letztes Jahr einen Umsatz gehabt, glaube ich, von über
984 Millionen Euro.
Also das ist ja toll mit einem Wachstum Jahr für Jahr. Und ihr habt vor allem ein Orderbuch von über 6 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich, kann man sagen, 6 Jahre oder 5 Jahre voraus. Und das ist schon gut. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, wenn in irgendwelchen Szenarien Triggerpunkte eintreten, dann weiß man, dass man sich dran anpassen muss. Und du meinst, das ist jetzt so der Zeithorizont, ist jetzt einmal bis zum Sommer.
Für diese Krise, ja. Und dann für uns, das Schöne an der Luftfahrt ist, dass es eine Branche ist mit einem stabilen unterliegenden Wachstum. Wir reden da über die Jahre von 4% jährlichem Wachstum, dass die Branche wächst. Und wir haben das ja auch gesehen bei den letzten Krisen, zum Beispiel Covid, aber auch davor die Finanzkrise, die Luftfahrt. geht natürlich dann in eine Krise, die Produktion wird zurückgefahren, aber man kommt dann genauso schnell wieder aus der Krise raus.
Genau, wie lange hat das gedauert? Ich meine, ihr habt ja in der Covid-Zeit ja da einen, das ja schon in einer anderen Form natürlich, aber doch sehr drastisch erlebt.
Genau.
Wie lange hat das dann gedauert?
Also wir haben 2020, wie Covid halt gekommen ist, war uns sehr bald klar, dass das massive Auswirkungen auf uns haben wird. Hat es dann auch gehabt. Also wir haben in Summe dann rund 800 Mitarbeiter abbauen müssen mit Sozialplänen. Aber spätestens 2021 haben wir schon genau gesehen, die Krise wird ein Ende haben. Man hat gesehen, die Bedarfe steigen wieder. Alle haben sich vorbereitet auf diesen Ramp-up der OEMs, der dann auch gekommen ist. Und ich sage mal, 2024 war man aus der Krise wieder heraus. Und wir haben jetzt eine knappe Milliarde Euro Umsatz. Also wir als FACC haben die Krise lange hinter uns
gelassen. Ja, absolut, auf jeden Fall. Und habt auch, denke ich, daraus schon einiges gelernt, oder wie man sich darauf aufstellt und wie man das Unternehmen dann auch steuert. Und, und wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, jetzt bist du seit 2 Jahren dabei, das heißt, du warst ja da nicht vor Ort und hast ja, oder nicht an Bord, wie Covid war.
Nein, ich war schon an Bord, weil ich war ja vorher schon bei der FACC. Ich war von 2016 bis 2022 an Bord und ich war sogar damals ziemlich nah dabei.
Weil du ja im Treasury warst und im Risikomanagement.
Richtig, ich war damals auch der Kopf unserer Covid-Taskforce. Das heißt, bis 2022 war ich ganz nah dabei und ganz live dabei. Also insofern weiß ich noch ganz gut, was wir damals alles so gemacht
Deswegen
haben.
Deswegen auch der Feuerwehrhelm in deinem...
Richtig, damals bei meinem Abschied von der FACC 2022 haben wir meine Kollegen damals einen Feuerwehrhelm, der Feuerwehr Ried, geschenkt, weil ich halt immer an den Brandherden des Unternehmens im Einsatz war.
Und insofern ist das ja auch eigentlich eine beruhigende Ausgangslage, neben den ganzen anderen positiven Faktoren, die es gibt, jemanden haben, der sozusagen löscherprobt ist.
Ja, aber man will nicht immer nur Feuer löschen. Ja,
man will nicht immer nur Feuer löschen. Das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Aber letzten Endes auch unmittelbar im Umgang mit Krisen Erfahrung zu haben, ist, glaube ich, schon etwas sehr Vertrauensstiftendes, oder? Würde ich ja mal meinen. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr arbeitet mit Szenarien und habt ihr euch da auch im Controlling oder in der Steuerung und im Risikomanagement sicherlich eure Lehren draus gezogen und ich denke, ist ja auch gut so. Ich meine, jetzt ist die Luftfahrt so, wie man das so jetzt als Außenstehender mitbekommt, ja, sehr global vernetzt und vor allem, was wir mitbekommen als Außenstehende, ist natürlich politisch hochsensibel, gerade an dieser Schnittstelle zwischen USA und China.
Ja.
Und du hast ja auch bei einem Vortrag, den du bei uns einmal gehalten hast vor kurzem, ja auch, da habe ich noch einmal wirklich sehr viel gelernt, nämlich, dass du auch da gehighlightet hast, dass alle Anbieter von der Industrie voneinander, also von den Ländern unterschiedlich sehr stark abhängig sind. Das heißt, die chinesischen Hersteller sind nicht autonom und auch die Boeing kann nicht alles sozusagen sourcen aus dem eigenen Umfeld. Also mehr Abhängigkeit, als man landläufig denken könnte. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, wie da die Abhängigkeiten sind.
Also das ist, du hast es ja gesagt, die Luftfahrt ist eine global hochvernetzte Industrie. Es gibt gegenseitige globale Abhängigkeiten. Es gibt globale Kooperationen, also die Boeing zum Beispiel kooperiert mit den Chinesen, umgekehrt. Airbus hat ein Fertigungswerk in China, hat eine strategische Kooperation mit China. Also es ist alles hoch vernetzt, die Lieferketten sind hoch vernetzt und wir bewegen uns in einer Industrie, die ganz stark von Single-Source-Supply Chains geprägt ist. Sprich, oftmals gibt es überhaupt nur einen Zulieferer für gewisse Komponenten. Und das zu ändern, diese Lieferketten zu ändern, ist sehr intensiv, sehr kostspielig, sehr zeitraubend. Und insofern ist es spannend zu sehen, natürlich in dieser geopolitischen Lage, wie sich da die Luftfahrt verhält. Macht es natürlich auch für uns spannend, in dem Umfeld uns zu bewegen. Aber insofern, glaube ich, kann man sagen, die Luftfahrt ist trotzdem sehr resilient. im gegenüber Krisen. Aber sie ist auch sehr speziell. Ja, sie hat sehr hohe Eintrittshürden. Die Investitionsbedarfe, um in der Industrie Fuß zu fassen, sind sehr hoch. Und wenn man mal drinnen ist, dann muss man natürlich nach den Regeln des Spiels auch spielen
können. Diese ganzen Zertifizierungen und Reviews, die es gibt, und auch quasi Konkurrenzausschlüsse und also auch so das in einer gewissen Form. Das ist natürlich ein sehr spannendes Setup. Und jetzt habt ihr ja gleichzeitig einen chinesischen Mehrheitseigentümer, nämlich einen chinesischen Staatsgesellschaft, oder die in der Luftfahrt insgesamt investiert sind, von Aircraft-Industrie bis hin zu sozusagen Lieferanten wie bei der FACC.
Genau.
Und mit über 50%. Und wie ist da irgendwie auch die strategische Story dieses Eigentümers? Das, denke ich, hat ja einen strategischen Sinn. Und vielleicht kannst du auch einmal ganz kurz darauf eingehen, weil es ist immer wieder auch natürlich so ein bisschen in diesem ganzen geopolitisch hochsensiblen Rahmen ja auch immer wieder eine Frage in so einem kritischen Bereich in der Luftfahrt, einen Investor zu haben, der
gerne. Ich werde das überraschenderweise natürlich immer gefragt, also ja, nicht nur von dir. Ich war gestern in Paris auf einer Investoren-Roadshow, wir haben mehrere Investoren getroffen und natürlich hat jeder zwei Fragen im Wesentlichen derzeit. Wie geht es euch im Iran oder mit der Iran-Krise und wie geht es euch mit dem Konflikt zwischen USA und China? Das chinesische Unternehmen, das bei uns derzeit Mehrheitseigentümer ist, mit 55%, ist die AVIC Corporation. Das ist der staatliche chinesische Konzern, der quasi die Luftfahrt in China darstellt. Die sind 2009 bei der FACC eingestiegen mit 100%. 2014 bei unserem Börsegang ist der Anteil auf 55% gesunken. Den halten sie auch heute noch.
55%.
Genau. Sie sind ein strategischer Aktionär. Also sie sind jetzt kein klassischer Finanzinvestor, der Rendite sehen will, sondern sie haben wirklich eine Strategie. Die Strategie ist natürlich, dass wir dazu beitragen, den chinesischen Luftfahrtmarkt aufzubauen. Wir machen aktuell 7% unseres Umsatzes mit chinesischen Kunden, vorneweg Comac, das ist quasi der chinesische OEM. Wir beliefern da im Wesentlichen zwei Flugzeugplattformen, das haben wir auch sehr erfolgreich und ein sehr wichtiger Partner. China ist einer der großen Wachstumsmärkte in der Luftfahrt der Zukunft, der zweite ist Indien. Also diesen chinesischen Mehrheitsaktionär zu haben, ist für uns natürlich ein strategischer Vorteil, in diesem Wachstumsmarkt China auch Fuß fassen zu können und da dabei zu sein. Aber natürlich in der aktuellen Situation, geopolitisch, muss man auch sagen, das hat sich jetzt nicht rasend verändert in den letzten Jahren. Also da war Obama nicht anders als Biden oder Trump 1 oder Trump 2. Es war immer eine Spannungslage zwischen China und Nordamerika oder den USA. Und in diesem Umfeld müssen wir uns bewegen. Ich glaube, wir machen das auch ganz gut. Unter anderem sind wir ein klar zivil positioniertes Unternehmen, also wir machen kein Rüstungsgeschäft und wir sind auch ganz klar in den Themen IP Protection, also das Know-how unserer Kunden zu schützen. Wir treten auch nach außen ganz klar auf, dass wir Partner aller OEMs sein wollen.
Auch Airbus, Boeing.
Richtig, wir haben ein breites Portfolio. Wir arbeiten neben den großen Luftfahrtgesellschaften oder Luftfahrtproduzenten, arbeiten wir auch mit den großen Triebwerksherstellern zusammen. Da sind natürlich auch Amerikaner dabei, Collins zum Beispiel. Und insofern ist es da für uns ganz wesentlich, ganz klar zu sein in der IP-Protection, dass da nichts passiert. Wir haben Systeme natürlich in Kraft, die dafür Sorge tragen. Die werden auch regelmäßig überprüft von unseren Kunden, aber auch teilweise von dahinterstehenden Regierungen. Und ich glaube, wir machen sehr viel in diesem Bereich, weil es für uns auch einfach wesentlich ist, um in dieser Branche, auch in diesem geopolitischen Umfeld bestehen zu können.
Ja, ich denke, das ist eine sehr, danke auch, dass du das jetzt auch einmal ein bisschen das Setup erklärt hast. Ich glaube, das ist nämlich schon sehr, sehr spannend, also für die Airbus, Boeing und auch für die chinesischen Anbieter und die anderen gleichzeitig zu arbeiten und das dann auch gut zu managen und sich dabei erfolgreich zu entwickeln. Und da zeigt ja auch, dass das so gut funktionieren kann. Ja,
ja. Und
also ich denke, das...
ich komme nochmal zurück auf mein Statement von vorher. Die Luftfahrt ist im Wesentlichen vernetzte Familie, die teilweise natürlich über die Geopolitik hinausgeht. Also Stichwort Boeing und AVIC haben eine strategische Relationship, würde ich mal sagen, ja, genauso wie das Airbus hat. Und insofern macht es das für uns auch leichter. Ja, deswegen, man kennt sich.
Man kennt sich, außerdem hat das mit den Zollandrohungen dann nicht so schnell, nicht so nachhaltig funktioniert.
Die Luftfahrt ist seit 1979 zollbefreit, ja. Mit einem WTO-Agreement. Das ist seit damals in Kraft. Ja. Kurzzeitig war der Gedanke, ob sich das ändern kann, ist dann nicht passiert, auch durch diese globalen vernetzten Abhängigkeiten der Amerikaner gegenüber anderen Ländern dieser Welt und vice versa. Und am Ende des Tages, ich glaube, meine persönliche Meinung, die vielleicht viele unterschreiben können, Zölle sind nie gut. Ja, ja. Und in der Luftfahrt, glaub, zumindest für die Bereiche, für die Bereiche, die für uns wesentlich sind, ist das Zollthema mal abgewendet worden.
Und jetzt seid ihr gut unterwegs, habt ihr ein volles Auftragsbuch und ich habe ja auch gesehen, ihr habt ja in der Veröffentlichung eures Ergebnisses für das Fiskaljahr 2025 eine EBIT-Marge von 4,3% berichtet und habt dann auch gleichzeitig gesagt, mittelfristig wollt ihr euch natürlich verbessern. Das ist, Wachstum ist sozusagen, war nie euer Thema, sondern die Profitabilität und der Cashflow. Um halt dann die Nachhaltigkeit der Investitionen dann quasi gut sicherstellen zu können. Jetzt 4,3%, da hat wahrscheinlich einen Grund, dass das jetzt ihr damit nicht so zufrieden seid. Und jetzt plant ihr deutliche Margenverbesserungen. Auf welcher Basis soll das erfolgen? Genau. Was sind so die Hebel? Du hast ja eingangs ja auch gesagt, das ist ja auch dein besonderes Thema, die Profitabilität und die Liquidität natürlich, aber
wir sind ganz klar auch in unserer Kommunikation, auch gegenüber dem Kapitalmarkt zum Beispiel, also wir sagen ganz transparent, 2027 möchten wir eine EBIT-Marge im Bereich zwischen 8-10% haben. Du hast richtig gesagt, wir sind letztes Jahr bei 4,3% gelandet. Das heißt, wir sprechen da von einer Verdoppelung der Marge in einem relativ kurzen Zeitraum. Jetzt muss man natürlich auch zwei Dinge da sagen. Mhm. Das kommt nicht von selbst. Ja. Das heißt, wir müssen an uns ganz stark arbeiten. Das machen wir auch mit einem Effizienzsteigerungsprogramm, das wir im Oktober 2024 ins Leben gerufen haben. Das ist ein Teil der Rechnung. Mhm. Und der zweite Teil der Rechnung ist, dass wir natürlich sehr stark von Skaleneffekten profitieren, weil wir heute in der luxuriösen Position sind, dass wir eben auch heuer zum Beispiel wieder ein Wachstum zwischen 5-15% haben werden. Und wenn es uns natürlich gelingt, unsere Kostenbasis besser zu managen als in der Vergangenheit, dann ist es schon die halbe Miete.
Ja, und die Skaleneffekte, gibt es ja welche, die sozusagen mitlaufen sozusagen mit den größeren Auftragsgrößen oder den zusätzlichen Auftragsgrößen von den OEMs. Und dann gibt es aber natürlich etwas, was man zusätzlich holen muss. Ja? Und
jetzt, genau.
Habt ihr eine gewisse Form von Reshaping auch laufen, parallel zum Wachstum. Und du hast ja erzählt, dass ihr eine Ergebnisverbesserung oder eine Einsparung, je nachdem, wie man das erzählen will, aber jetzt von der Kostenseite und von 80 Millionen Euro, jetzt das bei einem Umsatz vom vergangenen Jahr von 980 roughly, dann ist das ja doch ein großer...
Das ist ein großer Brocken.
Und innerhalb von, denke ich, ja kürzerer Zeit, oder?
Genau.
Ist da der Zeithorizont von diesem...
Bis Ende 2026 soll dieses Programm abgeschlossen sein. Es heißt CORE, Corporate Reshaping. Du hast das eh vorher schon gesagt. Also es ist jetzt kein Restructuring im klassischen Sinne, wo wir das ganze Unternehmen umdrehen müssen. Aber wir müssen uns in Form bringen. Und deshalb haben wir auch den Namen gewählt, das Reshaping. Mhm. Wir arbeiten da in vier Kernbereichen. Mhm. In Summe sollen es 80 Millionen Ergebnisverbesserung sein. Es ist nicht nur Kosteneinsparung, sondern es ist wirklich Ergebnisverbesserung, weil zum Beispiel ein Teilbereich, wo wir auch erfolgreich unterwegs sind, sind klassische Preiserhöhungen, die wir am Markt durchsetzen können.
Und das lässt sich durchsetzen?
Das lässt sich durchsetzen, deutlich besser, als wir das auch gedacht haben. Also da muss man auch Danke sagen an unsere Kunden, die uns da entgegenkommen. auch auf diesem Pfad. Wir haben dann noch drei weitere Bereiche in diesem Effizienzsteigerungsprogramm. Das ein Bereich ist ein klassisches Sparpaket, so wie man es kennt, also Sachkosten zusammenstreichen. Das haben wir im Wesentlichen schon 2025 erfolgreich erledigt, diesen Teil.
Und wie viel Prozent war das ungefähr von
den? Ja, das waren von den 80 Millionen, waren das 10 Millionen, ist quasi Sachkostenverbesserung.
Okay.
Also ist der kleinere Teil, sage ich auch ganz offen. Dann die Preiserhöhungen beim Kunden, da haben wir 20 Millionen Euro uns vorgenommen gehabt, kann man auch im Internet alles nachlesen, da sind wir sehr transparent, also es ist jetzt kein Geheimnis, da sind wir besser als erwartet schon unterwegs. Der dritte Bereich, den wir uns vorgenommen haben, war 25 Millionen Produktivitätssteigerung, sprich mehr Output mit stabilerer Mannschaft.
Also keine Leute einstellen für die zusätzlichen.
Keine Leute einstellen ist falsch in diesem Zusammenhang, weil wir werden trotzdem mit steigendem Umsatz mehr Mitarbeiter haben, aber dieses Mitarbeiterwachstum der Vergangenheit haben wir ein bisschen eingebremst. Wenn man jetzt das letzte Jahr zum Beispiel anschaut, wir haben ziemlich genau 100 Millionen Euro Umsatzwachstum obendrauf gelegt, haben aber nur 57 neue Mitarbeiter eingestellt. Und das im Vergleich zur Vergangenheit deutlich besser ist Ratio, das heißt, wir haben da schon massiv Effizienz gesteigert. Was in dem Bereich auch reinfällt, ist ein klassisches, würde man sagen, Restrukturierungsprogramm im Management. Wir sind ja seit 9 Monaten nur mehr zu dritt im Vorstand. Das hat uns natürlich jetzt auch die Möglichkeit gegeben, die darunterliegenden Management-Levels anzupassen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Anfang März haben wir jetzt die direkte Berichtslinie an den Vorstand reduziert und neu strukturiert, damit wir da auch effizienter werden und Kosten sparen.
Und auf, wenn man sagt, so ungefähr, dass man sich das vorstellen kann, wie viele Ebenen hat das? Gab es 4 wahrscheinlich?
Oder? Es gibt bei uns, wenn man bis runter geht, gibt es 5 Management-Ebenen am Ende des Tages. Wir haben jetzt einmal die zweite Management-Ebene angepasst und da haben wir von 17 direkt berichtenden Kollegen und Kolleginnen an den Vorstand, sind wir auf 11 runtergegangen.
Okay, und das hat ja dann auch natürlich in nachgelagerten Bereichen.
Genau, an dem arbeiten wir jetzt gerade natürlich. Das ist die logische Konsequenz. Die Pyramide muss als Ganzes einfach schlanker werden. Und an dem arbeiten wir gerade. Das wird uns das restliche Jahr noch beschäftigen, aber das ist natürlich ein wesentlicher Teil der Effizienzsteigerung.
Aber es fallen nicht ganze Management-Ebenen raus.
Muss man sich anschauen, möchte mich jetzt gar nicht dazu ausbreiten. Das ist noch im Arbeiten, das machen wir auch gemeinsam natürlich mit unseren Führungskräften. Das ist jetzt nichts, wo wir vom Vorstand aus drüber fahren und sagen, so ist es jetzt, sondern das wird gemeinsam erarbeitet. Mit dem Ziel natürlich, dass FACC, das FACC-Management schlanker, effizienter und einfach schneller wird.
Und ich denke, wahrscheinlich Materialkosten sind ja auch
ein Thema. Das ist der letzte Teil in unserem Effizienzsteigerungsprogramm und da bin ich jetzt auch sehr transparent, weil wir auch nach draußen transparent sind. Das ist der schwierigste Teil des Optimierungsprogramms. Da haben wir uns 25 Millionen Euro Preissenkungen vorgenommen. Da sind wir in Wahrheit noch ziemlich am Anfang der ganzen Bewegung. Wir haben das Glück natürlich, dass andere Bereiche aus dem Effizienzsteigerungsprogramm diesen Bereich kompensieren, weil wir halt in anderen Bereichen erfolgreicher waren. Wir nähern uns dem Thema Materialkostensenkung jetzt eigentlich ganz klassisch weniger mit der direkten Verhandlung gegenüber den bestehenden Lieferanten, sondern wir werden wirklich unsere Supply Chains restrukturieren, sprich wir werden sie in andere Länder verlagern. Wir sind in unserer Supply Chain sehr europalastig und auch da ganz lastig im Dachraum. Und der Dachraum steht jetzt nicht im Verdacht, dass man besonders kostengünstig ist. Und insofern werden wir da einiges nach Asien verlagern, nach China, nach Indien. In Indien entsteht gerade eine umfassende Luftfahrtindustrie. Da wollen wir natürlich auch dabei sein.
Was ja jetzt auch begünstigt ist durch die ganzen...
Richtig, also auch diese Partnerschaft, die wir da jetzt zwischen Europa und Indien im Entstehen ist, das wird uns auch helfen in diesem Zusammenhang. Und wir haben natürlich in Nordamerika und Südamerika Kunden sitzen und die Supply Chains dort sind sicher auch ausbaufähig. Und so werden wir uns diesem Thema nähern und diese 25 Millionen Euro werden wir nicht mit klassischen Verhandlungen uns holen, sondern wir werden eher die Supply Chain verändern und uns Kosteneffekte auf diesem Weg holen, dass wir in andere Länder gehen.
Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, weil es ja da, also ein bisschen längerläufig wahrscheinlich als jetzt die klassische
Das werden wir wahrscheinlich nicht bis zum Jahr 2026 oder Ende 2026 schaffen. Das wird darüber hinausgehen. Die ersten Aktionen sind da natürlich schon abgefahren. Wir haben schon die ersten Projekte auch verlagert in andere Länder und wir sehen da teils signifikante Einsparungspotenziale. Also ich mache mir um die 25 Millionen keine Sorgen.
Genau, das war so ein bisschen meine Frage.
Nein, die werden kommen.
Wie steht ihr da auf dem Weg? Ich meine, jetzt habt ihr 2024 begonnen, jetzt haben wir 2026 schon fast beim Halbjahr, wenn man ein bisschen großzügig
Das wird ein bisschen länger dauern als geplant, aber ich mache mir keine Sorgen, dass das kommen wird.
Gut unterwegs.
Und wir können es derzeit teilweise eben mit anderen Geschichten überkompensieren.
Also das Core-Programm ist natürlich auch spannend zu sehen. Ja, vielleicht noch eine Frage, wie trackt ihr das? Weil das ist natürlich immer bei Einsparungen auch, braucht man immer natürlich ein Controlling, das nachhält, aber gleichzeitig ist es ja immer gefährlich, wenn man wo was einspart, dass dann an anderer Stelle wieder was nachkommt.
Ja, man muss den klaren Blick drauf haben. Controlling ist natürlich da das richtige Stichwort. Wir haben das auch, die Ziele des Core-Programms sind auch im Rahmen unserer Budgetierung natürlich mit eingebaut worden und da wird das monatlich natürlich getrackt. Wo stehen wir?
Okay. Also das ist sozusagen
Also da gibt es klare Roadmap, wie das auszuschauen
hat. Alles andere hat mich jetzt überrascht, aber ich hatte letztens eine Diskussion, wie man diese ganzen Einsparungen dann auch so quasi an Ort und Stelle sauber verdrahtet. Und das ist schon oft ein Thema bei so klassischen Kostenreduktionsprogrammen, das dann auch halt wirklich dann zu realisieren, also so von den Paper-Savings hin zu dann tatsächlichen
Einsparungen.
Auf die Straße zu bringen, genau. Und ihr habt ja, letzte oder vor zwei Wochen gab es die Ankündigung, dass ihr einen Standort, in der Nähe eures Standorts in Oberösterreich, eine große Investition tätigt, also 120 Millionen Euro in ein neues Hightech-Werk in St. Martin im Innkreis. Mit 309 Mitarbeitern. Und das ist natürlich auch spannend, natürlich weiteres Wachstum da zu ermöglichen. Ich denke, das ist ja auch Teil dieser Wachstumsstory und gleichzeitig dann natürlich das Reshaping-Programm. Genau. Also so ein bisschen diese Ambidextrie, also wachsen und ausbauen und gleichzeitig straffes Kostenmanagement und die Organisation verschlanken in irgendeiner Form.
Genau.
Und wie geht das miteinander? Wie fühlt sich das an? Also wie gibt es da Spannungen, die aus dem entstehen? Oder geht das ganz einfach?
Einfach. Nichts kommt
nichts von ist selber. Einfach, nichts kommt von
Nichts ist einfach in dieser Welt. Aber zur Investition vielleicht als Startpunkt, das werden wir natürlich auch sehr oft gefragt. Ja, wie kann das sein, dass ihr diese Investition in Österreich macht?
In einem Hochlohnland,
oder? In einem Hochlohnland mit hoher Bürokratie. Da ist noch nicht sehr viel besser geworden in den letzten Monaten und Quartalen, würde ich mal sagen. Und trotzdem ist das, und das sagen wir auch ganz offen im Management, das ist keine patriotische Entscheidung am Ende des Tages gewesen, sondern es war eine betriebswirtschaftliche. Ja. Vor einem Jahr, und da schließe ich mich dem CEO an, dem Robert Machtlinger, der hat das unlängst in der Presse gesagt und das unterschreibe ich, wenn uns vor einem Jahr wer gefragt hätte, investiert sie 120 Millionen Euro in Österreich, dann hätte man gesagt, wie soll das gehen?
Ja.
Ja, wir haben dann mit externer Begleitung dieses Projekt uns angeschaut. Wir haben uns natürlich andere Standorte angeschaut und sind dann zur Erkenntnis gekommen, dass wir in Österreich natürlich sehr wohl Vorteile haben, vor allem viele Synergieeffekte. Wir haben ja schon unsere meiste Produktionskapazität ist ja in Österreich. Das heißt, wir haben da schon auch Effekte. Wir können unsere Produktion insgesamt optimieren. Wir haben unser gesamtes Testequipment, das wir brauchen, ist bereits vor Ort. Und wenn man sich vor Augen führt, dass diese 120 Millionen Euro in anderen Ländern eine Investition von über 200 Millionen Euro gewesen wären, dann macht natürlich der Lohnkostenfaktor ist dann irgendwo dann natürlich nicht mehr so groß als Hebel. Aber was man schon auch sagen muss, und du hast es eh gesagt, wir werden dort 300 neue Mitarbeiter beschäftigen in diesem Werk. Das heißt, das geht aber auch nur, indem wir in Automatisierung und Robotik investieren werden. Wenn wir dieses Werk nach dem FACC-Alt Produktionsmodus errichtet hätten, dann wären es 600 Mitarbeiter.
Dann würde sich das so nicht ausgehen.
Und dann wäre es kein Business Case. Ja, ja. Also wir müssen da wirklich in die Automatisierung gehen und das ist ein Thema, das die Luftfahrt momentan als Ganzes beschäftigt. Ja, wir sind nicht dort, wo Automotive ist. Wir werden auch nie dort sein. Ja, wir sind immer noch eine sehr manuelle Industrie, aber wir müssen diesen nächsten Schritt machen hin zu Robotik und Automatisierung und mit diesem Werk machen wir genau das.
Und das ist natürlich auch ein Leuchtturmprojekt, das ja dann auch für die weitere Entwicklung von dem Geschäftsmodell ja sehr interessant ist, oder?
Was genau, also die Investitionsentscheidung, die wir getroffen haben, dieses Werk wird die nächsten 40, 50 Jahre
sehr
liefern.
Stark prägen, ja.
Und was man auch sagen muss, es geht da nur um bestehende Aufträge. Also das sind nicht Aufträge, die wir grundsätzlich jetzt neu gewinnen müssen, sondern es ist einfach nur der Ratenhochlauf und das Wachstum über die nächsten Jahre, das wir mit diesen Kapazitäten abdecken.
Das war interessant, wenn du ja gesagt hast, dass 300 zwischen 2025 und 2044, glaube ich, das waren, sind 43.000 Euro oder 44.000 Euro zusätzliche
44.000 neue Flugzeuge
die im zivilen Bereich.
Genau, es ist irgendwo zwischen 40 und 45, da schwanken
also so
die Zahlen,
die Prognosen
aber
von den
auf jeden Fall eine signifikante Anzahl, wenn man sich vor Augen führt, dass derzeit rund 25.000 Flugzeuge in Betrieb sind. Ja. Und da ist ein signifikantes Wachstum dahinter, gut für uns, weil natürlich die zukünftigen Flugzeugplattformen auch wieder sehr stark in Leichtbautechnologien gehen werden, also genau das, was wir machen mit unseren Kompositmaterialien. Also wir haben eigentlich einen tollen Markt vor uns mit starken unterliegenden Wachstumsraten und wir müssen halt sicherstellen, dass wir investieren können, dass wir die Kapazitäten haben für unsere Kunden und dass wir an diesem Wachstum auch teilnehmen können.
Also insofern für den österreichischen Standort oder für die oberösterreichische oder österreichische Industrie eine gute Nachricht, ihr seid nicht abgewandert, sondern ja durch diese zusätzliche Investition vertieft ihr da noch einmal eure quasi
richtig
Zukunftsbasis.
Die Verankerung im Innviertel ist sicher nochmal gestärkt worden und man muss auch das ganz klar hier sagen, in der Luftfahrt ist es nicht möglich,
abzuwandern.
Ja, also einfach einzupacken und woanders hinzugehen, das funktioniert in anderen Branchen sicher oder Industrien einfacher. Bei uns geht
das
nicht so einfach.
Genau. Aber am Ende des Tages eine betriebswirtschaftliche Entscheidung und so ist es. Ja, so trifft man ja auch Entscheidungen, wenn man sich gut trifft. Ja.
Genau.
Also so weit dazu. Und vielleicht auch schon mit, haben wir ja über euer Geschäft gesprochen und über dieses wichtige Core-Programm und die wichtige Investition. Und jetzt vielleicht noch einmal so ein Blick auf deine CFO-Organisation. Jetzt gar nicht so auf den Status quo, sondern wo siehst du da so die Entwicklung? Was glaubst du, wohin soll sich die entwickeln? Jetzt hast du das ja vor 2 Jahren übernommen. Ich denke, du hast jetzt sicher dort oder da schon was angepasst. Aber was ist da so dein Zukunftsbild? Wie ist das auch sehr stark KI-getrieben? Wird die auch reshaped oder was siehst du da so?
Ja, ich sage einmal, ich denke, ich bin ja nicht nur für Finanzen bei uns zuständig, sondern auch für andere
CFO
Bereiche.
CFO ist sehr breit,
genau,
oder mit
ist
IT,
ja mittlerweile
Personal
sehr,
bist du auch
genau,
zuständig.
Genau, Personal, IT, Nachhaltigkeit. Also da sind einige Legal und Compliance, also sind einige Themen schon dazugekommen. Also man ist nicht mehr der klassische Finanzheini, sondern da gehört schon mehr dazu mittlerweile. Und trotzdem, das gilt ja für alle Bereiche, ist nicht nur die Finanzorganisation, aber speziell in der Finanzorganisation zum Beispiel habe ich mich ja auch beteiligt am Reshaping-Programm, habe da auch die Führungsmannschaft verschlankt. Und natürlich gilt dort genau dasselbe wie fürs restliche Unternehmen. Wir müssen wegkommen von den analogen Prozessen. Alles, was digitalisierbar ist, sinnvoll digitalisierbar ist, werden wir uns anschauen, werden wir uns machen. Es laufen auch gerade Projekte im Finanzbereich, um da den nächsten Schritt zu machen. Wir sind als Unternehmen ja trotzdem als Gesamtes auch in der Administration sehr österreichlastig. Also der gesamte Konzern wird im Wesentlichen aus Österreich gesteuert. Von unseren 4.000 Mitarbeitern rund, die wir haben, sind 3.300 in Österreich, so ungefähr. Das heißt, es ist schon ein deutlicher Anteil, viele davon Angestellte im Administrationsbereich. Und da müssen wir einfach effizienter werden.
Ja,
und
das heißt,
da arbeiten wir dran, ja, auch im Finanzbereich. Und Stichwort KI, weil du das gesagt hast, das ist natürlich jetzt, wird durch alle Gassen getrieben und jeder macht KI und man muss überall dabei sein. Ich sage ganz ehrlich, wir bei FACC, ja, wir nähern uns diesem Thema auch, aber für uns fängt einmal alles an in dem Aufräumen der Datengrundlage, dann sinnvolle Digitalisierung zu machen und dann schauen wir uns an, was können sinnvolle Business Cases für KI sein. Und einen Business Case in der klassischen Administration zu stricken für KI, das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Und man muss vorsichtig sein, dass man nicht Millionen in Projekten versenkt, die eigentlich keinen Mehrwert bieten.
Die dann nur so ein POC-Friedhof.
Genau, damit man sagen kann, ja, ich habe KI gemacht, aber in Wahrheit war es nicht sinnvoll.
Und denkt ihr auch, also weil, wenn du sagst, Datengrundlagen aufräumen und die quasi Prozesse dann aufsetzen. Also das ist schon für euch das große Thema, nehme ich einmal an. Genau. Und da halt dann zu schauen, was ist das Automatisierungspotenzial oder was man wo auslagern kann.
Wir haben sehr viel gemacht bei der FACC, auch in den letzten Jahren, vor allem im Nachgang nach dem Fake President, den wir 2015 gehabt haben, wo wir 50 Millionen Euro im Wesentlichen verloren haben. Da ist sehr viel gemacht worden, auch im Finanzbereich. Aber es geht halt jetzt auch darum, sich konstant weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Und ja, da kann KI eine Rolle spielen, aber wichtiger ist einmal wirklich die Digitalisierung.
Absolut. Und dann eine Frage vielleicht, bevor wir dann schon in die Zielgerade kommen, jetzt im Zuge dieser Organisation der indirekten Leistungsbereiche, also wenn jetzt sag so Personal oder Finance oder auch IT, habt ihr auch so etwas wie Service Centers schon am Laufen, also so die dann auch Shared Services, die außerhalb von Österreich stattfinden?
Derzeit noch nicht. Wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben den Luxus, sehr österreichzentriert zu sein.
Das ist jetzt auch noch nicht sozusagen.
Genau, wir haben in Wahrheit eine große ausländische Tochtergesellschaft, die ist in Kroatien. Wir haben ein Fertigungswerk in Kroatien. Wir haben Gesellschaften in den USA, in Kanada, in Indien, in China. Also wir sind schon global aufgestellt, aber trotzdem noch so, dass wir alles relativ gut aus Österreich managen können.
Und ist ja auch dann immer die Frage, wie ist der Business Case, wenn ich sehr viel Automatisierung, muss ich das da irgendwo, gibt es dann so viel Lohnkostenarbitrage, ja oder nein? Ich glaube, das muss man dann wirklich
also
auch
ganz ehrlich,
konkret.
Also ganz ehrlich, auch das Thema Lohnkosten, wir haben natürlich auch überlegt, ob man irgendwo was in Best-Cost-Countries oder Better-Cost-Countries hinverlagern soll, aber zuallererst geht es darum, darum, dass der Prozess grundsätzlich sinnvoll ist und ich möchte keinen schlechten Prozess nach Indien oder sonst wo auslagern, nur weil er dort günstiger ist. Ja, wenn der Prozess schlecht ist, dann muss man zuerst überlegen, wie kann er besser werden.
Besser sein. Ja, absolut. Die Einschätzung teile ich ja zu 100% und man sieht dann ja auch die ganzen Case Studies, wie das dann sich weiterentwickelt, wenn ich schlechte Prozesse auslagere.
Ja,
das funktioniert
sehr
gut. Wird nicht besser werden. Und vielleicht so jetzt nach 2 Jahren, was war dein Learning jetzt in Bezug auf die Führung deiner Agenten bei der FACC? Du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht nur Finanzen. Ich sehe dich ja auch da als da sehr breit aufgestellten CFO mit sehr viel Business-Background. Aber was war dein persönlich größtes Learning in Bezug auf deine Führungsaufgabe? So, wo du gedacht hast, warst ja vorher auch schon eine Führungskraft und hast schon sehr viel Erfahrung gehabt, aber was war so deine Ultima Ratio?
Da kommen wir wieder zurück auf unser Core-Programm. Es ist ja so, dass alle Menschen wollen Veränderung, aber sie wollen nicht verändert werden. Und das ist natürlich, wenn man ein Effizienzsteigerungsprogramm am Ende des Tages hat, dann heißt es, ich muss mich verändern. Ich persönlich, das Unternehmen, die Bereiche müssen sich verändern. Und das war natürlich schon auch für uns, für meine beiden anderen Vorstandskollegen, das Managementteam, da muss man schon sehr behutsam vorgehen. Für mich ist einfach wesentlich klar, in der Kommunikation zu sein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was sie nicht brauchen können, sind Überraschungen. Ja, und ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht die letzten 2 Jahre, dass wir immer transparent gesagt haben, was wir tun und dass nicht auf einmal aus heiterem Himmel eine Überraschung gekommen ist, dass wir irgendwas gestrichen haben, was wir nicht wirklich schon lange vorher angekündigt haben, gut belegen können etc. Und natürlich, wie heute das bei jedem Effizienzsteigerungsprogramm der Fall ist, sind Dinge gestrichen worden, die lange Jahre Usus waren in der FACC. Und insofern war das natürlich schon auch eine prägende Zeit, ein Reshaping zu machen, trotz starkem Umsatzwachstum. Das erfordert ja auch Kommunikation intern wie auch extern. Ja, also viele Mitarbeiter sagen, ja, der Umsatz wächst so stark, uns geht's ja eh so toll.
Ja, ja,
warum macht ihr das?
Ja,
aber Umsatz ist halt nicht Gewinn und Gewinn ist nicht Cashflow. Und am Ende des Tages muss man sich das immer wieder vor Augen führen. Mir hilft der beste Umsatz nichts, wenn am Ende des Tages in der Brieftasche nichts übrig bleibt.
Ja, absolut. Wenn das Wachstum und das Ergebnis nicht zusammenpassen, ja,
genau,
dann war eigentlich alles.
Dann ist schön, dass man gewachsen ist, aber es ist halt die Situation als Ganzes nicht besser geworden.
Nicht fürs Unternehmen, ja.
Genau.
Genau. Ja, ne, ich glaube, das ist auch, ein guter Punkt. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und auch für die Einblicke in das spannende Unternehmen und ich wünsche euch bei dem Core-Programm alles Gute.
Danke
und
in
2027, vielleicht haben wir noch einmal die Chance, dich ja vors Mikro zu bekommen und dann
gerne
können wir vielleicht eine Nachbetrachtung machen oder
gerne
was dann wieder Neues gibt. Vielen, vielen Dank, lieber Florian, und weiterhin so viel Drive und Energie.
Danke dir, Rita, für die Einladung nochmal und ich hoffe, die Zuhörer haben Spaß am Gespräch gehabt. Vielen Dank.
Dankeschön.